SWR 2 Forum.
Fusionieren oder pleite gehen? Wer wird am Buchmarkt überleben? Am Mikrofon ist Silke Arning. Großer Auftrieb in Leipzig, die Buchmesse hat begonnen. 3600 Veranstaltungen, mehr als 2600 Aussteller und, wenn es läuft wie im letzten Jahr, werden sich über 260.000 Besucher durch die Hallen drängeln. Das kann sich sehen lassen. Hinter den Kulissen aber ist die Buchwelt in Aufruhr. In der Buchbranche wird mittlerweile offenbar genauso gnadenlos ums Überleben gekämpft wie auf den Finanzmärkten. Wer kann sich behaupten, wer geht unter? Verlage sind insolvent, Buchhändler schließen, die Leser decken sich bei Amazon ein. Um der dominanten Internetkonkurrenz Paroli zu bieten, wollen mächtige Buchhandelsketten wie Thalia mit anderen großen Anbietern fusionieren. Für die kleinen Buchhändler wird es daher umso schwieriger, sich im Wettbewerb zu behaupten. Was bahnt sich da an? Was geht verloren? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum. Mit dabei Thedl von Wallmoden. Er ist Verleger und Eigentümer des Göttinger Wallstein Verlags, außerdem Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Heidelberg. Mit dabei auch Dirk Drews, Verlagsvertreter in Baden-Württemberg für mehrere Verlage, für CH Beck, Hansa, Wagenbach und Knesebeck. Und Uscha Kloke, Buchhändlerin aus Stuttgart, die zusammen mit ihrem Mann den Bodnanger Buchladen führt. Frau Kloke, Sie haben ja Ihren eigenen kleinen Buchladen in Stuttgart-Bodnang. Fühlen Sie sich damit so auf der roten Liste der aussterbenden Spezies?
Nee, also ich habe keineswegs das Gefühl, zu den Dinosauriern zu gehören oder unter Artenschutz zu gehören. Ich fühle mich ziemlich lebendig, der Buchladen auch. Ich bin auch als Buchhändlerin keineswegs gewillt, jetzt hier den Trauermarsch anzustimmen, überhaupt nicht. Ich muss aber auch sagen, dass wir sicher mit unserer Stadtteilbuchhandlung in Bodnang eine besondere Nische gefunden haben, in der es zwar bisweilen auch ziemlich zugig ist, aber auch Bodnang ist nicht die Insel der Seligen, aber wir werden dort nicht von jedem rauen Wind erwischt. Klar ist aber auch, Buchhandel ist und war noch nie was für Feiglinge.
Man muss immer dranbleiben und das hören wir dann auch noch gleich, welche Anstrengungen Sie unternehmen müssen, auch um ja auf dieser Insel zu überleben. Herr Drews, Sie sind Verlagsvertreter, Sie kommen viel herum, Sie wandeln sozusagen zwischen den Welten, zwischen Verlag einerseits und den Buchhändlern auf der anderen Seite. Sie hören also viele Geschichten. Bei wem ist denn so der Druck größer, bei den Verlagen oder bei den Buchhändlern?
Also im Moment haben wir ja von der Insolvenz der großen Verlagsauslieferung KNV gehört und des dazugehörigen Barsortiments. Und das betrifft natürlich viele Verlage, vor allen Dingen auch kleinere, deren Finanzdecke eben nicht so lange reicht. Da ist vieles ungewiss und da sind, wie gesagt, kleinere Verlage gerade sehr betroffen. Auf lange Sicht ist es für den Buchhandel immer so, ja, spitz auf Knopf genäht ganz oft, weil man nun wirklich keine Reichtümer mit dem Buchhandel erwerben kann und ein, zwei schlechte Jahre hintereinander sind eine Bedrohung für den Buchhandel. Also da sind viele, die sicherlich vor Schwierigkeiten stehen, die auch es schwer haben werden, die Geschäfte zu vererben oder zu verkaufen.
Herr von Wallmoden, Sie haben 1986 den Wallstein Verlag gegründet, muss man sagen. Also im Prinzip im Vergleich zu manch anderen Verlagen ein junges Unternehmen. Und Sie haben jetzt auch kein Unternehmen geerbt, das Sie fortführen würden. Also Sie haben sich ganz aktiv entschieden, diesen Schritt zu gehen. Würden Sie dieses Wagnis heute auch nochmal angehen?
Also die Verhältnisse, unter denen man den Buchhandel und das Verlagswesen betreten kann, haben sich natürlich in den letzten 25 Jahren enorm verändert. Die Markteintrittsschwellen sind viel höher geworden. In den ersten Jahren bin ich selbst mit ein paar Büchern unterm Arm unangemeldet in große Buchhandlungen gegangen und habe gesagt, schaut mal, was wir hier Tolles gemacht haben. Und dann haben diese Buchhändlerinnen diese Bücher bestellt. Das wäre heute undenkbar. Das Geschäft ist viel organisierter. Die Markteintrittsschwellen sind höher. Trotzdem beobachten wir auf jeder Buchmesse, dass neu gegründete Verlage auftreten. Und ich weiß nicht, ob ich Lust hätte, den jungen Kollegen, den jüngeren Kollegen abzuraten. Nein, es ist eine tolle Branche und wer das Gefühl hat, da am richtigen Ort zu sein und seine Ideen und seine Energien einsetzen zu wollen, soll das ruhig tun. Insgesamt ist die Buchbranche in den letzten Jahren zunehmend von Konzentrationsprozessen gekennzeichnet. Buchhandlungen schließen sich zusammen oder werden übernommen von großen Buchhandelsketten. Verlage werden von den großen Medienkonzernen, von Verlagskonzernen übernommen. Und in diesem Gesamttrend der Konzentration hat man es als Start-up viel schwieriger. Außerdem muss man sagen, Bücher sind hochindividuelle Produkte. Es erscheinen jedes Jahr ungefähr 80.000 neue Bücher. Das hat zur Folge, dass der Buchmarkt ein sehr kleinteiliger Markt ist. Und die Kleinteiligkeit, das sehr Spezifische eines jeden Buches, das gemacht werden soll, das inhaltlich erdacht, konzipiert, gestaltet, gedruckt werden soll, ein solches Buch über kompetente Buchhändlerinnen und Buchhändler an den spezifischen Kunden zu bringen, ist eigentlich eine hochindividuelle kleinteiliger Vorgang, und dazu passen die Konzentrationsprozesse eigentlich nicht so gut. Und daraus ergibt sich eigentlich ein großer Widerspruch, der in den letzten Jahren deutlicher und stärker geworden ist.
Man braucht also bei diesen Neuerscheinungen eigentlich eine gute Orientierung und Führung durch diesen Dschungel als Kunde beispielsweise. Sonst wird man diese vielen schönen Produkte ja auch gar nicht entdecken können. Ja, wie funktioniert das denn? Wie könnte man denn sozusagen diesen Weg vom Verlag in den Laden so organisieren, dass diese Kleinteiligkeit auch sichtbar wird? Frau Kloge, wie ist das bei Ihnen?
Ja, wir haben uns wirklich auch auf die Fahnen geschrieben, diese von Herrn Wallmoden erwähnte Kleinteiligkeit, die Vielfalt, die der Buchmarkt bietet und die ihn ja auch so interessant und spannend macht, die auch in unserer Buchhandlung zu präsentieren. Deshalb bedauere ich es meinerseits auch sehr, dass diese Konzentrationsprozesse vor allem im Sortiment auch stattfinden. Ich bedauere sehr, dass Buchhandlungen unserer Größenordnung immer mehr verschwinden, keine Nachfolger finden, von großen Buchhandelsketten übernommen werden, weil ich glaube, dass diese Vielfalt da leider oft auf der Strecke bleibt. Ein Wachstums- und Expansionskurs der Buchhandlung bedeutet ja immer auch, dass man die eigene Marktmacht ausbauen will, und das geht einfach immer auf Kosten der Vielfalt. Und deshalb bedauere ich das sehr. Jammern ist irgendwie nicht so mein Geschäft. Mein Geschäft ist, Leute zu begeistern für Bücher, für schön gemachte Bücher zu begeistern, für das literarische Kleinod zu begeistern und diesen Titeln auch wirklich eine Sichtbarkeit im Laden zu geben.
Aber Sie können natürlich auch nicht dieses ganze Sortiment sichten. Also dafür reicht der Tag einfach nicht, 24 Stunden für diese ganzen vielfältigen Neuerscheinungen. Da brauchen Sie sicherlich so jemanden wie Herrn Drews, genau, der Sie da so ein bisschen durchlotst. Herr Drews, wie machen Sie das? Wie bringen Sie diese Vielfalt denn in die Läden? Müssen Sie da zum Beispiel mit Frau Kloke, die Inhaberin eines kleinen Ladens ist, anders reden als beispielsweise mit jemanden von Thalia oder von Witwer jetzt hier in Stuttgart beispielsweise, eine Großbuchhandlung, oder eben diesen anderen Filialisten, Meiersche, können wir auch noch nennen?
Oh ja, also das Gespräch, was ich in den Buchhandlungen führe, ist immer ein anderes, je nachdem, welcher Partner mir gegenüber sitzt. Und ich glaube, ein guter Verlagsvertreter macht sich auch vorher Gedanken, bevor er in den Laden geht, was kann ich denn jetzt hier eigentlich empfehlen, was lasse ich besser weg, was passt nicht. Wir sind ja in den Buchläden und ich spreche mit Frau Kloke weit im Voraus, das heißt, da sind die Bücher noch gar nicht lieferbar. Ich bin aber vorher von den Lektoren in den Verlagen informiert worden. Ich habe so viel wie möglich auch gelesen in den Manuskripten und kann ja hoffentlich beratend tätig werden und sagen, das ist gut, das braucht ihr und hier habt ihr vielleicht falsche Vorstellungen, das lasst mal lieber weg. Ich weiß auch sehr häufig schon, was in der Presse passiert, wo es ein großes Medienecho gibt, wo also so ein bisschen, wie wir sagen, Musik drin ist. Ich will aber, damit kein falscher Eindruck entsteht, eins auch noch sagen, eine gute Buchhandlung ist nicht unbedingt die, die nun die komplette Vielfalt abbildet und sehr viel einfach da hat. Sortiment kommt von dem Wort sortieren, und auch Frau Kloke und alle Buchhändler müssen sehr genau aussuchen und müssen eben auch sehr viel weglassen, um ihrem Laden ein Gesicht zu geben, um auf die Kundenbedürfnisse reagieren zu können und ja, den richtigen Mix anzubieten. Also es ist ja eine Buchhandlung und keine Bibliothek. Eine Bibliothek sammelt so viel wie möglich.
Ich will noch mal an einem anderen Punkt ansetzen. Autoren, die schreiben, treten in ein Gespräch ein, von dem sie nicht so genau wissen, wen sie eigentlich adressieren. Die Leute in den Verlagen müssen von den Manuskripten, die sie lesen und aus denen Bücher werden, eine Idee entwickeln, zu wem diese Bücher sprechen. Und das müssen die Lektorinnen und Lektoren den Verlagsvertretern in dem ersten Verkaufsgespräch, das wir eigentlich führen, erklären. Und die Vertreter wiederum sprechen über die Bücher mit den Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Der Verlagsvertreter weiß, welche Buchhändlerin er vor sich hat, was ihre Leserinteressen sind, was ihr Geschmacksperspektive ist literarisch, was sie im Bereich der Sachbücher interessiert. Und er weiß auch im Idealfall, wo zum Beispiel die Buchhandlung liegt. Wenn man die Bottnanger Buchhandlung von Frau Kloke sich anschaut, dann weiß man, was für ein Publikum da ist. Ein aufgeschlossenes, gebildetes Publikum, ein auch durchaus kaufkräftiges Publikum. Und dieses Gespräch ist eine komplexe, kleinteilige, sehr individuelle Angelegenheit und funktioniert ganz anders als der Algorithmus. Wer dies gekauft hat, interessiert sich auch für das. Maschinen können das nicht. Im Moment ist es so, dass wir ein individuelles Gesprächswissen, eine kommunikative Erfahrung brauchen, um zu wissen, welches Buch am besten bei wem ankommt im übertragenen und im realen Sinne. Und dazu brauchen wir Buchhändlerinnen, Verlagsvertreter, Lektorinnen und Lektoren, die erklären, was sie da machen. Und nur auf diesem direkten kommunikativen Weg ist das Kleinteilige des sprachlichen Kunstwerks auch zu vermitteln an die Adressaten da draußen.
Ein bisschen setzt sich das, was Sie gerade formuliert haben, Herr von Walmoden, natürlich über den Verlagsvertreter, die Verlagsvertreterin fort im Buchladen. Das heißt, der Verlagsvertreter kommt zu mir, zu uns. Im Team sind möglichst alle da, um zuzuhören. Und schon im Gespräch fallen uns dann bestimmte Kunden zu bestimmten Büchern ein, weil wir unseren Kundenkreis kennen. Und parallel dazu lassen wir uns von der Begeisterung, die der Herr Drews transportiert, lassen wir uns anstecken. Und diese Begeisterung wird manchmal 1:1 auch an die Kunden dann von uns weitergegeben. Also ich finde diese Scharnierfunktion, die Verlagsvertreter haben zwischen den Verlagen und dem Buchhandel, enorm wichtig. Das kann keine Verlagsvorschau transportieren. Es braucht da schon sehr stark das persönliche Gespräch und auch wirklich das kompetente Wissen von Verlagsvertretern. Ein Programm von einem Sachbuchverlag, wie es der Beck Verlag zum Beispiel ist, kann mich unmöglich in die Geschichte des britischen Empires einarbeiten. Da ist es dann wichtig, dass ein Herr Drews mir sagen kann, an wen dieses Buch sich richtet. Ob an den bereits kompetenten Leser, weil es detailliert und viel Fachwissen voraussetzt, oder ob es eher ein populär geschriebenes, gut lesbares Buch für den Einsteiger ist. Solche Dinge vermittelt uns alles der Verlagsvertreter. Ich glaube, auch diese Zusammenarbeit ist es, die unsere Branche vielleicht so angenehm macht.
Da muss man vielleicht auch gleich ergänzen für die Zuhörer, dass längst nicht alle Buchhandlungen Verlagsvertreter empfangen. In den großen Buchhandelsketten wird der Vertreter entweder gar nicht empfangen oder von den Zentraleinkäufern nur noch gesehen. Das heißt, die individuelle Kompetenz, die von dem Verlag über den Vertreter in Richtung des Handels transportiert werden soll, kann gar nicht den Adressaten erreichen, nämlich die Buchhändlerin, bei der aus einem Detailwissen auch so ein Feuer gezündet werden kann. Das kann der Zentraleinkauf einer großen Buchhandelskette so nicht leisten. Und das Individuelle, das zur Begeisterung führt, kommt da nicht zustande.
Jetzt würde ich aber trotzdem gerne noch mal da reingehen. Und zwar haben wir aber die Situation, dass viele Leute halt in diese Filialen gehen, die auf einer Fußgängerzone liegen, die schnell mal ein Buch brauchen. Und man muss ja auch wirklich zugeben, diese Filialen, die ja auch oft große Quadratmeter umfassen, viele Abteilungen, die haben ja mächtig viele Bücher im Sortiment. Also das Angebot ist ja erschlagend. Man kann sich da ja stundenlang tummeln. Das heißt, was für Bücher bekommen wir denn dort, die wir zum Beispiel im Bottnanger Buchladen bei Frau Kloke nicht bekommen oder umgekehrt?
Also vielleicht darf ich dazu noch mal eine Erfahrung beisteuern. Als ich vor 15 Jahren diesen Beruf des Verlagsvertreters angefangen habe, ich war vorher selber Buchhändler, da musste ich lernen, dass ich, wenn ich in die großen Kettenhäuser gehe, dass mir da gesagt wurde, also Herr Drews, erzählen Sie uns keine Inhalte, was passiert in den Medien? Das heißt also, das ist ein Einkauf, der gesteuert wird von der erwartbaren Resonanz, also sprich Außenanlässe. Was tut denn der Verlag dafür? Bringt er seinen Spitzenautor auch unter anderem mal in die entscheidende Talkshow? Sitzt er bei Lanz oder Ähnliches? Das sind die entscheidenden Verkaufsargumente gewesen. Dann auch das, was ein Werbeetat da ist, wo schaltet man Anzeigen. Also das sind eigentlich äußerliche Dinge und meistens auch dann zahlengesteuerte Entscheidungen, wie ist der Vorgängertitel des Autors gelaufen und Ähnliches. Wir reden also da wenig über Inhalte. Und das hat zur Folge, dass zwar, wenn Sie in die großen Ketten kommen, dass der Eindruck entsteht, da ist unheimlich viel vorrätig. Das sind aber meistens dann, ich überzeichne das jetzt ein bisschen, das sind viele Stapel, die da meterhoch stehen und die alle schreien, kauf mich. Da wird, wie wir das im Marketing nennen, Warendruck erzeugt. Und wenn Sie dann aber genauer auch in den Fachabteilungen gucken, dann geht das Sortiment nicht unbedingt auch in die Tiefe. Und da ist die Auswahl dann unter Umständen gar nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint.
Und bei uns zum Beispiel spielt es überhaupt keine Rolle, ob der Verlag, also bei uns in der Buchhandlung spielt es keine Rolle, ob der Verlag eine Streaming-Werbung, was weiß ich wo, fährt oder großflächige Plakate in der Stadt aufhängt. Das berührt mich überhaupt nicht. Das interessiert mich einfach gar nicht. Verblüffenderweise offenbar auch unsere Kunden nicht. Es gibt regelmäßig Bücher, die auf allen Bestsellerlisten stehen, aber bei uns nicht funktionieren. Und würden wir eine individuelle Bodenanger Buchladen-Bestsellerliste aufstellen, sähe die vollkommen anders aus als das, was man so in der Presse über Bestsellerlisten liest. Ich muss aber auch sagen, und das werden hier alle in der Runde wahrscheinlich auch zugeben, mit uns kleinen Krautern ist eine Auflage nicht zu machen. Wir brauchen das alles. Wir brauchen auch die großen Buchhandelsflächen. Nicht jeder mag diese Art von Buchhandlung, wie wir sie betreiben im Stadtteil. Und wir können tatsächlich nicht alles bieten. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass der Buchhandel seine Breite behält. Und ich würde mir wünschen, dass sich die großen Filialisten stärker der Vielfalt verpflichtet fühlen würden. Dann sind sie mir durchaus sympathisch. Dann beeindrucken sie mich bisweilen auch, diese großen Buchhandlungen, die ich mir natürlich auch angucke, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Gibt es keinen Buchladen, in den ich nicht reingehe. Also wir brauchen auch diese Art der Vielfalt, die großen Flächen genauso wie die individuellen kleinen Läden.
Herr von Wallenboden, der Wallstein Verlag, der hat ja nun ein ganz besonderes Profil auch. Das Besondere auch bei Ihnen ist, dass Sie ja wissenschaftliche Bücher anbieten, also Geschichte, Philosophie, Literaturwissenschaften, aber auch eben Belletristik, um mal so ein paar Autoren zu nehmen. Angelika Overath ist bei Ihnen oder Lukas Berfuß. Mit Ruth Klügers autobiografischem Band Weiterleben, da haben Sie damals einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Also nicht unbedingt die Mainstream-Literatur. Wie wichtig ist das, was wir gerade eben gehört haben, dass Sie diese Titel entsprechend bewerben, mit einem gewissen ausgeklügelten Marketingkonzept in die Buchhandlungen tragen? Ist es Ihnen eigentlich auch, sage ich mal in Anführungsstrichen, egal, ob jetzt Ihr Buch in einer großen Buchhandlung, in einer Filiale-Kette liegt oder doch eher im kleinen, inhabergeführten Buchgeschäft?
Selbstverständlich ist es so, dass für jeden Verlag, für jeden, der Bücher verkaufen will, es im Prinzip egal ist, wo diese Bücher verkauft werden. Wir haben ja in Deutschland die wunderbare Einrichtung der Buchpreisbindung. Man kann das nicht deutlich genug sagen. Jedes neue Buch kostet in jeder Buchhandlung das Gleiche. Also kein Buchkäufer, keine Buchkäuferin muss sich Gedanken machen, ob man vielleicht in irgendeine Buchhandlung gehen kann, die sich den Anschein gibt, eine Art Markendiscounter zu sein. Das gibt es bei Büchern nicht. Jeder Buchverkäufer und am Ende natürlich jeder Käufer ist uns lieb. Man verlegt nicht Bücher, um sie in irgendwelchen Nischen verschwinden zu lassen. Das wäre ein ganz falscher Ansatz. Man will ja den Erfolg und die Verbreitung der Texte, an deren Qualität man glaubt. Man muss in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass die Buchpreisbindung, die ja eigentlich eine marktwirtschaftswidrige Preisabsprache darstellt, ein besonderes Privileg ist, das unsere Branche in diesem Land hat. Und dieses Privileg haben wir deswegen, weil die politischen Verantwortungsträger es immer gewollt haben, dass dadurch die Vielfalt unterstützt wird. Die Vielfalt auf der Ebene der Bücher, dass es möglichst viele sehr unterschiedliche Bücher für unterschiedliche Zielgruppen, für ein unterschiedliches Zielpublikum gibt. Und gleichzeitig entspricht dem auch im Buchhandel die Vielfalt, dass man in allen möglichen Orten, in Stadtteilen, in Metropolen Buchhandlungen findet. Und dieses System wiederum wird maßgeblich dadurch am Laufen gehalten, dass wir in Deutschland einen unglaublich leistungsstarken Zwischenbuchhandel haben. Die sogenannten Barsortimente, die nicht an den Leser, an den Endkunden verkaufen, sondern die von den Verlagen Bücher kaufen, um sie dann mit einem weiteren Rabatt an den Buchhandel, also an den Endverkäufer, weiterzugeben. In diesem Bereich hat unsere Branche nun gerade eine große Erschütterung durchlebt oder durchlebt sie noch immer, indem eines der beiden sehr großen Barsortimentsgeschäfte in die Insolvenz gefallen ist und wir uns alle natürlich fragen, wie das weitergeht. Wie kriegen wir das hin, dass das System einer flächendeckenden Versorgung mit Büchern in einer solchen Vielfalt, wie sie in einzelnen Buchhandlungen gar nicht am Lager gehalten werden könnte, wie diese Versorgung des Handels mit Ware für den Endkunden organisiert werden kann. Dabei wird sehr viel von der Geschwindigkeit geredet. Das ist richtig. Sie können praktisch in Deutschland jedes Buch binnen 24 Stunden an jeden Platz der Republik sich kommen lassen. Noch wichtiger ist aber, dass gerade die kleinen unabhängigen Buchhändler durch die Zusammenarbeit mit den Zwischenbuchhändlern, den Barsortimenten, ihre Warenbezugskosten senken können. Alle Bücher, die Frau Kloke aus dem Barsortiment bestellt, kommen in einer großen offenen Kiste und stehen auf einer Rechnung. Sie muss also nicht für jeden einzelnen 20-Euro-Artikel eine Rechnung buchen und einen Bezahlvorgang auslösen. Das würde sie zeitlich gar nicht schaffen. Und insofern haben wir im Moment eine krisenhafte Situation, weil eines von zwei großen Zwischenbuchhandelsgeschäften zusammengebrochen ist und wir uns in diesen Wochen fragen, kann es weitergehen, wird es weitergehen? Die Verlage müssen sich dazu verhalten, ob sie wieder beliefern, nachdem erhebliche Summen offen geblieben sind, große Rechnungen unbezahlt geblieben sind, wie das eben so ist bei einer Insolvenz. Man steht als Gläubiger in einer langen Reihe von Verlagen, die geliefert haben und nun ihre Bücher nicht bezahlt bekommen.
Fusionieren oder pleite gehen. Wer wird am Buchmarkt überleben? Das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Frau Kloke, ich glaube, Sie wollten da jetzt erst noch etwas ergänzen oder erwidern?
Ich finde da zwei Aussagen ganz wichtig. Erstens, im Moment ist es für die Buchhandlung, jedenfalls für die allermeisten, noch kein großes Problem, noch immer. Und weiterhin können wir unsere Kunden über Nacht beliefern. Wenn ein Buch bei uns abends um 5:30 bestellt wird, ist es auch in der jetzigen Situation am nächsten Tag da.
Aber wenn ich mal kurz fragen darf, wie war denn die Reaktion der Kundinnen und Kunden in ihren Waren? Sind die gekommen und haben gesagt, kriege ich jetzt noch ein Buch?
Ja, natürlich. Also da muss man einfach dazu sagen, dass Kochneff und Volkmar ein Stuttgarter Unternehmen war, muss man inzwischen vielleicht sagen. Und die Kunden tatsächlich kamen und sehr beunruhigt waren. Kann ich jetzt bei Ihnen noch Bücher bestellen? Und das ist mir enorm wichtig, das auch immer wieder auszudrücken. Ja, man kann das problemlos nach wie vor. Es gibt noch weitere dieser Anbieter. Das sichert uns momentan unser ganzes Besorgungsgeschäft perfekt ab. Und mir ist wichtig, deutlich zu machen, dass diese Insolvenz ausnahmsweise mal nichts mit einer Krise des Buchmarktes im Allgemeinen zu tun hat. Es ist mal nicht dieses Lied zu singen von der Krise des Buchmarktes und dass nicht mehr gelesen und keine Bücher mehr gekauft werden. Das
Aber Frau Kloke, darf ich dazu was sagen? Wir sind wieder in der Branche dabei, uns zu erklären. Und das finde ich immer so ein fatales Zeichen, dass wir ja über den Börsenverein des deutschen Buchhandels, also das ist so der Zusammenschluss von Buchhandel und Verlagen, da verteilen wir in einem Jahr Zettelchen, wo drauf steht, wie wichtig die Preisbindung ist. Und im nächsten Fall erklären wir den Kunden, dass das mit dem KNV alles in Ordnung ist. Und immer schieben wir unsere Befindlichkeiten und unsere Probleme in den Mittelpunkt. Ich habe den Eindruck, das macht keine andere Branche. Kein Brillenhersteller würde Produktionsschwierigkeiten oder Lieferschwierigkeiten irgendwo auch nur vermelden und so weiter. Kann man gucken, wo man will. Immer kreisen wir um uns und die Kunden kommen. Und daran erinnere ich mich, als ich selber noch Buchhändler war. Ich fand es immer ganz furchtbar, wenn zu mir jemand kam und sagt, ich unterstütze Sie, wo ich kann und ich kaufe nur bei Ihnen. Mir egal, ich will ja, dass der Käufer einfach ein schönes Einkaufserlebnis hat und mit mir um Gottes Willen nicht über Probleme redet, sondern über die Bücher und über die Inhalte.
Ja. Sie sind kein karitatives Unternehmen, wollten Sie damit sagen?
Ja, ja. Der Eindruck darf gar nicht entstehen.
Und man tut kein gutes Werk. Man darf sich nicht fühlen, als ob man ein gutes Werk tut, wenn man ein Buch im Buchladen um die Ecke kauft. Sondern das sollte einfach selbstverständlich sein.
Aber trotzdem ist ja die Frage, warum jetzt die Insolvenz eines solchen großen Zwischenbuchhändlers dazu führt, dass die Branche sich selbst erklärt, also an uns lag es nicht, aber es hat eben die Auswirkung, dass es die ganze Buchbranche jetzt in die Krise stürzt. Das ist ja die zentrale Frage, die schwierig zu verstehen ist von außen. Wie kann nur ein Glied in der Kette reißen und dann ist alles sozusagen, nimmt das so diesen Dominoeffekt. Wie kann das sein?
Ein Teil der Antwort ist sicherlich, dass sich manche Buchhändler komplett abhängig gemacht haben. Die haben eben nur noch diesen einen Lieferanten, der ihnen dann auch noch ein Kassensystem oder wie wir dann auch sagen, ein Warenwirtschaftssystem, also so das, was die Lagerhaltung organisiert, zur Verfügung stellt und ihnen auch noch die Homepage bastelt. Und da haben viele jetzt einfach Angst, wenn da in Stuttgart das nicht wieder in Gang kommt, wie wir das gewohnt sind, dass sie da mit in den Strudel geraten, ne?
Herr von Waldmund, ich dachte, Sie wollten.
Ein Aspekt noch. Natürlich der Krise ist, dass alle Verlage insofern von dieser Insolvenz betroffen sind, als sie in erheblichem Umfang offene Rechnungen bei diesem Barsortiment haben. Also 3 Monate lang wurden Bücher geliefert, die komplett unbezahlt geblieben sind. Das sind schon erhebliche Summen und man muss sich Gedanken machen. Also eine Insolvenz dieser Größenordnung ist für die ganze Branche bedeutet es eine Krise und alle Unternehmen müssen sich klar machen, wie die Druckereirechnungen beglichen werden, wie die Autorenhonorare bezahlt werden. Das ist keine triviale Herausforderung für mittelständische Unternehmen, wie viele Verlage es sind. Und man muss bei so einer Insolvenz natürlich auch sehen, dass in den Konzentrationsprozessen zwischen Buchhandel und Verlagen sich auch Verschiebungen ergeben haben. Der Zwischenbuchhandel hat sich einen enormen Wettbewerb in den Lieferkonditionen gegenüber den Buchhandelsketten geliefert. Und das Ergebnis ist, dass dort nicht mehr auskömmliche Liefervereinbarungen entstanden sind, die nun zum Zusammenbruch eines der Akteure geführt haben. Die Folge wird sein, dass in dem ganzen System zwischen Verlagen, zwischen Buchhandel und endverkaufendem Buchhandel die Formen, die Absprachen über die Lieferungen, die sogenannten Konditionen neu ins Gespräch kommen werden. Und das ist nicht lustig, wenn man nicht auf Augenhöhe verhandelt. Als Verlag mit einem Jahresumsatz gegen 4 Millionen ist man kein Gesprächspartner auf Augenhöhe mit einer größeren Buchhandelskette. Und diese Neuaushandlungen des gesamten Buchhandelssystems stehen uns nun nach dieser dramatischen Insolvenz bevor. Und das ist ein Szenario, das wir alle uns nicht wünschen können. Aber nun ist es da.
Wenn tatsächlich der KNV in Stuttgart nicht wieder die Arbeit so aufnimmt, wie wir das gewohnt sind, also wenn er möglicherweise wegfällt, gibt es eigentlich keinen Konkurrenten, der Verlagsauslieferung und Barsortiment auffangen könnte. Also indem da jemand pleite ginge, gäbe es niemanden, der das auffängt. Also gehört zu den Gefahren sicherlich dazu, die man mitbedenken muss. Auf der anderen Seite fand ich interessant, was der Insolvenzverwalter in einem Interview gesagt hat. Er hat schon viele Insolvenzen abgewickelt und er hat es noch nie erlebt, dass die Geschäfte tatsächlich einfach weitergehen. Es gibt also in der Branche, die irgendwie ja doch einmalig ist, eine so große Solidarität mit den Mitarbeitern, mit den Unternehmen untereinander, dass eben einfach tatsächlich weiter bestellt und geliefert wird und man so tut, als ja wäre alles in Ordnung und sicherlich sich das auch wünscht. Das hat er noch nie erlebt, denn sonst wenden sich einfach alle Geschäftspartner von einem insolventen Unternehmen ab und das war's dann. Auch ja, da sind ist, Bücher wieder mal ganz nur, anders als der Rest der Welt.
Ein normaler Geschäftsbetrieb ist das bei weitem nicht. Wenn der Geschäftsbetrieb vor der Insolvenz nicht profitabel war, warum sollte er es jetzt geworden sein? Man muss das Geschäftsmodell, man muss die Praktiken, dieses Unternehmens neu überdenken. Und das ist nicht nur hausgemacht, sondern ist eine allgemeine Konstellation der Konditionen, der Handelsbedingungen, der unterschiedlichen Akteure untereinander. Und das steht jetzt, glaube ich, über kurz oder länger zur Verhandlung. Weder kann der Buchhandel auf Rabatte, die er eingeräumt bekommt, verzichten, noch können die produzierenden Verlage in den Rabatten, die sie gewähren, weitergehen, als sie es bisher tun. Wir sind da so gewiss am Anschlag, weil natürlich Bücher mit Blick auf die Kunden auch irgendwo ihre Preisgrenzen haben.
Also ich glaube schon, dass unsere Branche sich sehr stark von anderen unterscheidet und da eine große Solidarität herrscht. Aber gerade im Zusammenhang mit dieser Insolvenz steckt hinter dieser Solidarität vielleicht auch eine große Abhängigkeit aller voneinander. Diese Belieferungsstrukturen, die da aufgebaut wurden und für die wir ja alle sehr dankbar sind, wenn die zusammenbrechen, ist es für alle Beteiligten nicht lustig. Und deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das, was der Insolvenzverwalter da als große Solidarität konstatiert hat, ob das nicht vor allem auch die Abhängigkeit aller von allen eher zeigt.
Ich finde das interessant, wenn ich das höre. Sie beschreiben da ein sehr fragiles Gefüge, das so ganz gut abgestimmt, eigentlich ineinander abgestimmt läuft. Aber jetzt eben erlebt, da funktioniert ein Rädchen nicht mehr ganz und dann droht das Ganze auseinanderzufallen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Kunden, die wissen von dieser ganzen Maschinerie hinter den Kulissen eigentlich gar nichts. Die kommen in den Laden, die wollen ihr Buch haben am nächsten Tag, die wollen etwas haben, was Sie eben benannt haben, Herr Drews, als ja, Shopping-Erlebnis. Die wollen in Büchern schmökern, wollen sich vielleicht noch inspirieren lassen, auch durch, was weiß ich, ein Handtuch, was Sie zum Kochbuch kaufen und mitnehmen können. Also diese typischen Non-Book-Artikel, die man inzwischen auch in dem Buchhandel selbstverständlich findet. Heißt das nicht, dass Sie sich ganz dringend auch Strategien überlegen müssen, wenn eben diese Maschinerie doch nicht mehr ans Laufen kommt?
Also da gibt es bei den Inhabergeführten wie auch den anderen Marktteilnehmern große Kreativität, wie man den Kunden bindet, wie man sie besonders anspricht. Da gibt es von der üblichen Lesung mit einem Autor bis hin zu ganzen Nächten, die man in der Buchhandlung verbringen kann mit Speis und Trank und aufgestellten Liegen und Ähnlichem. So viele Ideen und so viele Möglichkeiten, etwas zu tun, um sich als Buchhandlung irgendwie attraktiv zu machen und ein Ort zu sein, wo man sich trifft, wo man gerne hingeht, wo man möglicherweise sogar auch zwischendurch mal ohne Kaufabsicht hingeht und einfach etwas findet. Das versuchen wir auch von Verlagsseite aus zu befördern. Also da gibt es durchaus auch Töpfe, wo wir dann ganz kleinteilig und individuell sagen können, ja, da machen wir mit, da stellen wir auch mal Giveaways zur Verfügung oder beteiligen uns an den Kosten. Also mir macht es auch viel mehr Spaß, darüber zu reden, als über die ständigen Probleme und Befindlichkeiten in der Branche.
Frau Kloke, wie ist das für Sie? Ist das dramatisch, wenn jetzt eine neue, sage ich jetzt mal, Thalia-Buchhandlung aufmacht? Ist das für Sie ein Problem oder ist die Baustelle vor der Haustür eigentlich das größere Problem?
Ganz ehrlich, natürlich ist die Baustelle vor der eigenen Haustür das größere Problem. Und die Thalia-Buchhandlung unten in der Stadt oder ein anderer Anbieter oder ob Osiander da eine neue Filiale eröffnet, das berührt uns nicht so allzu sehr. Mit dieser Konkurrenz leben wir immer schon. Meine Konkurrenz ist eigentlich in erster Linie die Internetanbieter. Mit diesem Druck leben wir schon lange, versuchen uns da einfach dadurch abzugrenzen, dass wir die Buchhandlung als kulturelles Zentrum unseres Stadtteils verstehen. Mit unseren wirklich vielen Veranstaltungen, die wir machen, jetzt gerade eine Veranstaltungsreihe zu 100 Jahre Bauhaus, mit Führung durch die Stuttgarter Weißenhof-Siedlung und so weiter. Damit erreichen wir wirklich unsere Leserinnen und Leser, die das Gefühl haben, wenn sie bei der Veranstaltung am Abend im Botnanger Buchladen nicht dabei waren, dann haben sie echt was versäumt. Aber das ist natürlich aufwendig und das erfordert wahnsinnig viel Energie und das kann man nur so individuell zugeschnitten auf den Stadtteil machen. Nur dann funktioniert's. Also unser Konzept könnte man jetzt auch nicht so eins zu eins auf irgendeine andere Buchhandlung übertragen. Deshalb auch immer wieder mal so Angebote, die an uns herangetragen wurden, zu filialisieren, noch im Nachbarstadtteil eine Buchhandlung aufzumachen oder zu übernehmen. Nein, danke. Also wir sind erstens völlig am Limit kräftemäßig und zweitens hat mich die Erfahrung auch von Kollegen gelehrt, dass man dieses Konzept nicht eins zu eins woanders hin tragen kann. Es könnte gut sein, dass wir schon im Nachbarstadtteil mit diesen Ideen und dieser Struktur krachend scheitern.
Stichwort nochmal Onlinehandel eben, weil Sie es ins Gespräch gebracht haben. Der wurde ja lange Zeit so als Sargnagel für die ganzen Buchbranche auch bezeichnet. Das hat sich jetzt so drastisch eigentlich nicht bewahrheitet. Aber wo stehen wir da jetzt? Also wie ist das auch für die Verlage? Wie reagieren Sie darauf, wenn eben Kunden einfach hingehen und stöbern halt im Internet bei Amazon und bestellen sich wahrscheinlich dann doch den Bestseller, der Ihnen gerade auf der ersten Seite präsentiert wird. Wie versuchen Sie mit diesem anderen Käuferverhalten umzugehen?
Elementar wichtig ist für uns die Ladenpreisbindung, dass eben diese Bücher nicht im Netz oder bei keinem anderen Anbieter billiger zu haben sind. Das ist unsere Existenzsicherung. Das sichert auch die Vielfalt des gesamten Buchmarktes, auch das muss man ja da auch mit einbeziehen. Auch für die Verlage ist die Ladenpreisbindung deshalb wichtig, weil sie auch den Titel, der vielleicht nicht die große Lesermasse erreicht oder ein bisschen sperriger ist oder aufwendiger in den Produktionskosten ist, dass sie sich trauen, den zu finanzieren, weil sie wissen, sie können ihn zu einem bestimmten Preis am Markt platzieren und in den Buchhandlungen anbieten. Also die Ladenpreisbindung ist für uns von enormer Wichtigkeit. Und wir setzen dem veränderten Käuferverhalten, versuchen wir einfach das Individuelle entgegenzusetzen. Und das beginnt eben schon damit, dass der Herr Drews zu uns in die Buchhandlung kommt, uns neue Bücher vorstellt und mir sofort einfällt, dass, jetzt hole ich nochmal das Buch über das englische Empire raus, dass das für Herrn sowieso und Frau sowieso doch das ideale Buch ist. Und diese persönliche Ansprache, dass das Buch dann da liegt und ich die Kunden auch anspreche und sage, ich habe da was für sie, das trifft auf wirklich enorme Resonanz und das kann eben keine Sternchenanzeige im Internet.
Aber Frau Kloke, aus Sicht der Verlage, das muss ich einfach mal sagen, ist natürlich jeder Vertriebszweig willkommen. Und Onlinehandel ist natürlich ein wichtiger Zweig, denn das, was Sie nicht können, ältere Backlist vorrätig haben, Backlist, die auch eben nicht mehr über das Barsortiment zu haben ist, sondern wirklich nur noch beim Verlag liegt, da ist der Onlinehandel in der Pflicht und die verkaufen von älteren Titeln sehr viel. Und das ist natürlich höchst willkommen in allen Verlagen. Und ebenso sind die Ketten natürlich ein wichtiger Vertriebspartner, denn da wird für die Zentrallager auf Anhieb werden da große Stückzahlen bestellt, die eine Auflage berechenbar machen und planbar machen. Das muss man wirklich ganz deutlich sehen. Es gibt nicht irgendwie einen Player, der von vornherein irgendwie suspekt ist oder so. Nein, nein.
Ja, um diesen Bogen noch etwas weiter zu spannen. Die Verlagswirtschaft in Deutschland ist ganz leicht rückläufig in ihrem Jahresumsatz. Vielleicht so ein knappes Prozent pro Jahr in den letzten Jahren. Das ist aber immer noch ein gewisses Maß an Stabilität. Insgesamt ist unsere Branche im Gegenteil zu ihrem hohen Prestige, das sie genießt, ist unsere Branche lächerlich klein. Die gesamte Buchbranche passt in den Umsatz von Aldi Süd hinein. Aber die gute Nachricht ist, es ist eine gewisse Stabilität und ich kann Herrn Drews nur zustimmen. Uns Verlagen ist im Prinzip jeder Endverkäufer gleich lieb, sei er eine große Buchhandelskette, sei es ein schönes, leidenschaftlich geführtes Sortiment oder sei es ein Versender. Es wäre ganz abwegig, einzelne Vertriebswege zu verteufeln. Das Internet bietet die Möglichkeit, entlegene, auch ältere Bücher aufzufinden aus den Kontexten, für die man sich als Leser gerade interessiert. Und dann ist es naheliegend, wenn man ein solches Buch im Netz gefunden hat, es auch online zu bestellen. Das ist soweit alles in Ordnung. Das große Problem ist, dass die Konzentrationsprozesse auf allen Ebenen die Symmetrie in den Handelsbeziehungen erschweren. Sie können als Anbieter nicht auf Augenhöhe mit einem Weiterverkäufer verhandeln, von dessen Bezugsmengen sie geradezu existenziell abhängig sind. Wenn Ihnen eine Buchhandelskette sagt, naja, wenn Sie mir diesen oder jenen Rabatt nicht gewähren, dann führe ich Ihren Verlag gar nicht. Da fängt es an, schwierig zu werden. Mit einer inhabergeführten Buchhandlung können wir natürlich viel leichter reden und sagen, wir können realistisch sehen, welche Mengen unserer Bücher sie verkaufen können und daraus lassen sich auskömmliche Rabatte, also Geschäftskonditionen ableiten. Je mehr mittelständische Verlage mit großen Ketten und dem Zentraleinkauf der Ketten verhandeln müssen, umso schwieriger wird es da in einem ausgewogenen Verhältnis zu sein. Und es ist natürlich auch schwierig, wenn wir die Ketten in den Rabattkonditionen gegenüber dem einzelnen engagierten Handel zu stark privilegieren. Auch das ist ein unguter Zustand. Und an diesen Scharnierstellen, die durch die ständig sich verschärfenden Konzentrationsprozesse angestoßen werden, durch diese Veränderungen sind wir eigentlich in permanenten Diskussionen, die die Branche seit Jahren nicht einfach machen.
Gibt es denn Möglichkeiten, irgendwie an den Stellschrauben zu drehen? Oder wie kann man da vielleicht auch nochmal angreifen und sagen, wir bieten etwas Exzeptionelles, das gibt es nirgendwo woanders?
Ja, das machen schon viele Buchhandlungen sehr gut und sehr erfolgreich. Und ich komme ja nun tatsächlich sehr viel rum. Ich bereise ganz Baden-Württemberg für die am Anfang genannten Verlage und erlebe einfach so grundsätzlich, dass die, die wissen, was sie tun und es gut tun, und die wissen, was sie auch alles nicht wollen, also wo sie nicht mitspielen, wo sie bestimmte Sortimente nicht führen, wo sie bestimmte Veranstaltungsformen oder Rabattaktionen oder was auch immer, modernes Antiquariat, Billigbücher oder so, wo sie sich bewusst entscheiden, sowas eher nicht zu tun und sich auf ihre Kompetenzen zu konzentrieren und auf ihre, vor allen Dingen ihre Interessen und Leidenschaften. Diese Buchhandlungen stehen eigentlich in der Regel gut da, die also ein Profil haben und ein Gesicht haben, denen es gelingt, ein Einkaufserlebnis dem Kunden zu vermitteln. Und ich glaube, darin liegt eins der Geheimnisse des erfolgreichen Wirtschaftens in der Branche, dass man das Richtige überlegt tut und kreativ und mit vielen Ideen umsetzt, ja, und sich aber auch klar wird, was man alles nicht muss.
Da kann ich mich nur anschließen. Das uneingeschränkte Kämpfen für eine Qualität im literarischen Programm, im Sachbuchprogramm, die Qualität des Verlagsangebots, das ist das Fund, mit dem wir wuchern können. Und Verlage, die engagierte, qualitätvolle Programme machen, stehen auch heute gut da. Das kann man so sagen. Und insofern gibt es keinen Grund, da nun übertrieben zu jammern. Trotzdem befinden wir uns in diesem Jahr durch den Zusammenbruch des Zwischenbuchhändlers KNV in einer schwierigen Situation.
Fusionieren oder pleite gehen, was ich aus Ihren Beiträgen höre, das sind nicht unbedingt die Szenarien dann der Buchbranche für die Zukunft, weil es noch ganz viele bunte Szenarien dazwischen gibt.
Ja, genau. Also ich finde, es ist kein Anlass, irgendein Totenglöckchen zu läuten, aber unsere Branche ist im permanenten Umbruch. Wir werden, hoffe ich, alle dazu beitragen, dass sie lebendig bleibt und in ihrer Vielfalt erhalten bleibt.
Ja, also ein kleiner Wermutstropfen vielleicht. Es muss jedem klar sein, der eine Buchhandlung eröffnet oder übernimmt, dass er nicht nach einem Jahr mit dem Porsche vor den Laden fährt. Und es gibt so unter den, wer reich werden will, muss was anderes machen. Es gibt so einen schönen Spruch, der in unserer Branche immer wieder erzählt wird. Da unterhalten sich zwei und der eine sagt, weißt du, wie man mit Büchern ein kleines Vermögen machen kann? Und die Antwort ist, indem man ein großes investiert. Also das muss allen klar sein und das wird leider auch vielen Buchhändlern, die so ins Rentenalter kommen, klar, wenn sie dann ihren Kindern die Buchhandlung vererben wollen, die längst akademische Berufe haben, die kann man damit nicht locken.
Und gleichzeitig gibt es natürlich den hoffnungsfroh stimmenden Aspekt, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben und sich in der Komplexität der Welt zu orientieren, geht gar nicht, ohne dass man liest und liest und liest. Es gibt noch keinen Nürnberger Trichter, auch wenn manche Leute glauben, dass er vielleicht in der Digitalität sich finden könnte. Nein, wir müssen immer mehr lesen, um die Kompliziertheit der Welt zu verstehen, aber auch um ihre Schönheit zu erkennen. Und da das ist, was wir alle wollen, bin ich auch für die Zukunft der Buchbranche wohlgemut. Wir werden uns auch in vielen Jahren immer noch über Bücher unterhalten.
Fusionieren oder pleite gehen, wer wird am Buchmarkt überleben? Darum ging es heute im SWR 2 Forum. Herzlichen Dank an meine Gäste, an Uscha Kloke vom Bodnanger Buchladen in Stuttgart. Vielen Dank auch an Dirk Drews, Verlagsvertreter für Baden-Württemberg. Und Dank an Tedel von Wallmoden, er ist Verleger und Eigentümer des Göttinger Wallstein Verlags. Herzlichen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Am Mikrofon war Silke Arning.